Psalm 80. Dem Chorleiter nach Shoshanim ein Zeugnis von Asaf, ein Psalm. Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. Vor Ephraim, Benjamin und Manasse, erwecke deine Macht und komm zu unserer Rettung. Gott, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Herr, Gott der Heerscharen, bis wann zürnst du, trotz des Gebets deines Volkes? Du hast sie mit Tränenbrot gespeist, sie in reichem Maß getränkt mit Tränen. Du setztest uns zum Streit unseren Nachbarn und unsere Feinde spotten über uns. Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Einen Weinstock hobst du aus Ägypten. Du vertriebst Nationen und pflanztest ihn ein. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, von seinen Ästen, die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer, bis zum Strom hin seine Triebe. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn alle berupfen, die des Weges kommen? Es frisst ihn ab, das Wildschwein aus dem Wald, das Wild des Feldes weidet ihn ab. Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, schau vom Himmel und sieh und suche diesen Weinstock heim und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir hast stark werden lassen. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgehauen, vor dem Schelten deines Angesichtes kommen sie um. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. So werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Gott, Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Gott, unser himmlischer Vater, das ist auch unser Gebet an diesem Morgen. Zeig uns dein Angesicht in deinem Wort. Belebe uns, dass wir deinen Namen anrufen. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Ach, dass die Hilf aus Zion käme, o dass dein Geist, so wie dein Wort verspricht, dein Volk aus dem Gefängnis nähme. O würde es doch nur bald vor Abendlicht. Ach, reiß, o Herr, den Himmel bald entzwei und komm herab zur Hilf und mach uns frei. So lautet die fünfte Strophe dieses Liedes, das wir im Anschluss an diese Predigt singen werden. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, heißt dieses Lied. Und es wurde von Karl Heinrich von Bogatzky vor etwa 300 Jahren geschrieben. Bogatzky war ein christlicher Schriftsteller aus der Erweckungsbewegung, der, wie gesagt, vor etwa 300 Jahren lebte. Und die Welt war vor 300 Jahren zugegebenermaßen noch eine andere. Wenn wir mal überlegen, was uns zuerst in den Sinn kommt und die Zeit vor 300 Jahren, an der Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jahrhundert uns anschauen und dann mit unserer heutigen Zeit vergleichen, kommen uns vielleicht folgende Dinge in den Sinn. Es gab kaum eine der geschätzten Technologien, auf die wir heute täglich angewiesen sind und die wir so lieb haben. Das Reisen war beschwerlicher. Es gab kaum, wie viele es heute auch gibt, Weltenbummler und kosmopolitisch gesinnte Menschen. Die Chancen standen zudem sehr gering, dass jemand sozial aufsteigen würde. Und wenn jemand wo geboren ist, vielleicht in einem kleinen Ort, dann waren die Chancen sehr gut, dass er vielleicht seine gebürtige Heimat oder seinen Heimatkreis kaum jemals verlassen würde. Alles das war anders, als es heute ist. Und nicht zuletzt war der Glaube der damaligen Menschen doch erstaunlich anders. Die Bibel, die Kirche, ja Jesus selbst, zumindest in dem Teil der Welt, in dem wir heute leben, in Europa, waren viel präsenter, auf eine Weise, wie wir es uns heute eigentlich kaum noch vorstellen können. Und deswegen können wir uns vielleicht die Frage stellen, wäre es nicht viel besser, Christ zu sein vor 300 Jahren. Denn schließlich schien der Glaube an Gott, der Glaube an die Bibel, die Zugehörigkeit zur Kirche und all diese Dinge viel begreiflicher, viel vielleicht auch logischer den Menschen. Diese Frage ist verführerisch. Und doch, wenn wir mal uns dieses Lied anschauen, das wir nachher in Teilen singen werden, und wenn wir den Worten dieses Liedes folgen, dann bemerken wir schnell, dass dieser Inhalt damals, scheinbar relevant, heute noch genauso relevant ist. Damals wie heute scheint dieser Text so gut anwendbar zu sein. Und den Tenor dieses Gebetes, eigentlich ist dieses Lied ein Gebet, den Tenor dieses Gebetes finden wir bei vielen der Zeitgenossen von jenem Bogatzki. Und der Tenor ist ungefähr folgender. Herr, erwecke dein Volk, das brach liegt, aus dem geistlichen Schlaf, erwecke es, schenk ihm neues Leben und erneuere dein Werk. Gott, wirke du ein neues Werk in unserer Mitte. Sammle die Völker, dass Menschen dich anrufen, dass Menschen in deinem Volk, in deinem Reich gesammelt werden und Teil deines Volkes werden. Also, wenn wir diese Bitte uns mal anschauen im Kontext der damaligen Zeit, die wir vielleicht leicht idealisieren können, aus Glaubensgründen, dann scheint es doch der Fall zu sein, dass die Umstände damals gar nicht so vollkommen waren. Bogatzki und viele seiner anderen geistlichen Zeitgenossen sahen große geistliche Not um sich herum. Und ich glaube, der Schlüssel, um zu verstehen, warum sie so eine große Not sahen, liegt darin, dass sie auf der einen Seite eine tiefe Erkenntnis des Evangeliums hatten. Auf der einen Seite haben sie verstanden, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und auf der anderen Seite sahen sie viele Menschen in ihrer Gesellschaft, die geistlich irgendwie ermattet waren. Glaubenserstarrung sahen sie um sich herum. Und das ist der Schlüssel dazu, warum sie so leidenschaftlich gebetet haben, dass Gott doch sein Handeln nochmal erneuern sollte und dass sein Angesicht neu hervorstrahlen sollte. Und nicht nur vor 300 Jahren zu dieser Zeit, sondern eigentlich zu allen Zeiten in der Geschichte des Volkes Gottes sehen wir diese Bitte, diesen Wunsch danach, Herr, erwecke dein Volk. Und es begann nicht erst vor ein paar Jahrhunderten, sondern wir finden das auch in der Bibel selbst. Und das beste Beispiel ist vielleicht der Text aus der Apostelgeschichte, den Joel uns vorher vorgelesen hat, wo die Gläubigen schon damals Gott um sein mächtiges Werk bitten, um Belebung, um Mut zum Zeugnis. Und noch viel, viel früher finden wir das auch im Psalm 80, den wir heute vor uns liegen haben. Psalm 80 ist ein Schrei nach Belebung durch Gott. Und wenn wir an dieses Thema Erneuerung oder Erweckung oder Wiederherstellung denken in der Bibel, dann gibt es ganz viele verschiedene Blickrichtungen, aus denen wir uns diesem Thema nähern können. Wir könnten uns fragen, was macht eigentlich wirkliche Erweckung aus? Wie sieht es aus? Was gehört zu einer wirklichen Erweckung? Oder wie äußert sie sich? Wie können wir wirklich erkennen, dass Gott am Werk ist und dass es nicht nur Menschen gemacht ist? Und was sind die Konsequenzen? Wie wirkt sich das wirklich in echten Menschen aus, in uns als Gemeinschaft? Und all diese Fragen sind wichtig und auf all diese Fragen gibt uns die Bibel auch viele Antworten. Aber im Blick auf diesen Psalm, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, finden wir eine simple und fundamentale Wahrheit im Fokus. Eigentlich eine ganz einfache Wahrheit, die aber fundamental ist. Und wir finden sie im zweitletzten Vers. Gott allein, um es so zusammenzufassen, Gott allein kann uns beleben. Gott allein kann uns beleben, sodass wir ihn anrufen. Es ist Gottes souveränes Werk, für das wir gänzlich auf ihn angewiesen sind. Und wir wollen uns dieser Wahrheit heute Morgen nähern. Der Kern dieses Psalms, wie ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen konntet, als ihr ihn gehört habt oder mitgelesen habt, ist ein vierfacher Refrain, der immer wiederkehrt. Wir finden ihn in Versen 4 und 8 und dann auf etwas andere Weise in Vers 15 und dann nochmal ganz am Ende in Vers 20. Der lautet so: Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Das ist der Refrain dieses Gebets. Und diese Bitte stellt uns als Gemeinde, aber auch als Einzelne, aber vor allem als Gemeinde vor eine Frage. Vor eine Frage. Betest du im demütigen Vertrauen auf Gottes Souveränität für die Erneuerung seines Werkes in seinem Volk? Betest du um diese Erneuerung? Und zwar im demütigen Vertrauen darauf, dass Gott es schenken muss. Betest du, um es nochmal mit den Worten dieses Psalms zu sagen, dass er sein Angesicht nicht nur allgemein im Segen leuchten lasse, sondern dass er sein Angesicht ganz konkret über uns leuchten lässt, sodass wir gerettet, belebt und gestärkt werden? Das ist die Frage, vor die uns dieser Psalm stellt, und wir wollen uns in drei Aspekten diesem Psalm nochmal mehr nähern und dann am Ende einige Anwendungen für uns heute ziehen. Erstens, wie Gottes Volk ermattet ist. Das finden wir in den ersten 7 Versen vor allem. Wie Gottes Volk ermattet ist. Am Anfang steht dieser Ruf zu Gott. Du Hirte Israels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch, der du thronst auf den Cherubim, strahle hervor. So oft an den Beginn der Psalmen finden wir einen Ruf zu Gott, aus der Tiefe zu Gott in die Höhe. Und in diese Bitte ist so viel Tiefes gepackt. Wir könnten uns jetzt so lange mit dieser Bitte nur auseinandersetzen. Wir finden hier zuerst einmal, Gott ist der Hirte Israels. Das erinnert uns vielleicht an Psalm 23. Das ist eigentlich die einzige Stelle im Psalter, wo dieses Bild wieder auftaucht, so ganz konkret. Gott ist der Hirte, der sein Volk treu leitet. Aber auf der anderen Seite ist er auch der, der König ist und auf den Cherubim erhaben ist. Die Cherubim waren die Engel, die im Heiligtum dargestellt wurden und eine Darstellung boten dafür, wie Gott über diesen Cherubim thront und wie diese Cherubim ihn anbeten. Also Gott ist seinem Volk so nah wie ein Hirte, der seine Schafsherde leitet, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist er der, der erhaben ist. Und hier finden wir eine ganz, ganz entscheidende doppelte Wahrheit, die ich euch heute Morgen ans Herz legen will und die wir niemals vergessen sollen. Eine doppelte Wahrheit. Gott ist zugleich hoch erhaben und uns nah. Wenn Gott uns nicht wirklich nahe wäre, wenn wir uns das mal vorstellen, dann wäre unsere Zuversicht in Gott zunichte gemacht, wenn wir nicht darauf vertrauen könnten, dass er uns nahe ist. Aber auf der anderen Seite, wenn er nicht zugleich hoch erhaben wäre, dann hätte es keine Hoffnung für uns, dass er uns wirklich helfen kann, dass er wirklich handeln kann. Aber der Gott der Bibel ist sowohl nah und nahbar, als auch übermächtig groß. Und dann bringt dieser Psalmbeter eine Bitte vor Gott, ganz konkret, nicht allgemein, sondern ganz konkret. Er nennt hier vor Ephraim, Benjamin und Manasse, erwecke deine Macht und komm zu unserer Rettung. Sollten vielleicht hier was zum Kontext oder zur Situation, in der dieser Psalm geschrieben wurde, sagen. Wir wissen es nicht ganz genau, aber dieser Vers gibt uns einen guten Hinweis darauf. Denn die Stämme, die hier genannt werden, wir wissen, Israel bestand aus 12 Stämmen. Und wir finden hier 3 dieser Stämme, die zum Norden des Reiches Israels gehörten. Wie ihr vielleicht wisst, aus dem ersten Königebuch nach der Herrschaft des König Salomon wurde Israel in ein Nord- und in ein Südreich geteilt. Und beide Teile, sowohl der Norden als auch der Süden, im Süden befand sich Juda, aber beide Teile wandten sich letztlich von Gott ab. Beide Teile brachen den Bund mit Gott. Aber im Norden geschah das besonders schnell und heftig und Gott brachte sein Gericht über den Nordteil des Volkes Israel unter die Besatzung der Assyrer. Der Norden wird auch oft Ephraim genannt, mit einem der Teile des Nordens, mit der Hauptstadt Samaria. Und dieser Teil zerfiel, wurde in die Hände der Feinde gegeben, besonders grausame Feinde, die das Land besetzten. Und es war letztlich, wenn wir mal einige der nördlichen Propheten uns anschauen, zum Beispiel Hosea und andere, es war, als würde das Volk zersetzt werden. Der Bund mit Gott war gebrochen durch Götzendienst und das Volk lag ermattet da. Und es ist die Situation, die sehr wahrscheinlich hinter diesem Psalm steht. Und wir wissen nicht, wer genau diese Bitten vor Gott gebracht hat, die wir im Psalm 80 finden, wer genau es ursprünglich gebetet hat. Aber eines ist klar, der Beter hat nicht erst gestern damit begonnen. Das ist keine spontane Bitte, die einfach mal so vielleicht vor Gott hindringt, wo er sich denkt, oh ja, wir könnten um Erneuerung bitten. Nein, er ist vielmehr mit seiner Betkraft am Ende. Es gibt vier ganz kurze Worte, die wir manchmal zum Ausdruck bringen als Menschen, wenn wir unsere Erschöpfung zum Ausdruck bringen wollen. Ich kann nicht mehr. Manchmal sagen wir das nur, wenn wir durch Sport absolut am Ende sind und ausgepowert sind. Dann sagen wir, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Aber diese Worte treten auch ganz leicht in Situationen auf, in denen wir wirklich meinen, dass es am Ende ist mit unserer Kraft. Wenn es wirklich ernst wird in unserem Leben. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Wann und warum hast du das letzte Mal dieses Bekenntnis abgelegt? Ich kann nicht mehr. Für den Psalmisten war das die Realität, mit der er mit seinem Gebet zu Gott hervordringt. Und es ist die Situation des Volkes, die er hier zum Ausdruck bringt. Er betet eigentlich anstelle des Volkes. Und dieses Volk ist, wie wir in Vers 6 lesen, mit Tränen gesättigt. Und warum? Die Antwort finden wir in Vers 7. Wir sind dem Streit und dem Spott anderer ausgesetzt. Das Volk Gottes ist eigentlich machtlos in den Händen der Feinde. Es ist ausgeliefert. Andere verlachen uns und wir können nichts dagegen tun. Es ist, um es anders zu sagen, gedemütigt, tief gedemütigt. Aber was noch viel schlimmer ist, ist nicht nur der Zustand, in dem sich das Volk befindet, sondern wer hinter diesem Zustand steht. Nämlich Gott selbst. Das machen Verse 5 bis 7 eindeutig klar. Wer ist letztlich der verantwortlich ist dafür, dass Gottes Volk so einer Tragik ausgesetzt ist? Es ist natürlich letztlich Gottes Volk, was durch seine Sünde dafür verantwortlich ist. Aber es ist Gott, der die Fäden in der Hand hält. Der Psalmist zweifelt nicht an Gottes Souveränität, er zweifelt nicht daran, dass Gott was ändern kann. Er weiß, es ist Gott, der daneben steht und der nicht irgendwie erfolglos versucht, es besser zu machen, aber nicht wirklich die Macht dazu hat, sondern Gottes Volk ist ermattet, weil Gott gegen sein Volk zürnt. Und deswegen fragt der Psalmist, wie lange noch, Gott, willst du uns in diesem Zustand halten? Wann hat das ein Ende? Wann wirst du uns wiederherstellen? Und wann wirst du uns retten? Vielleicht schaust du manchmal auf den Zustand der Gemeinde Jesu. Schauen wir mal auf unser Land, um es nicht zu global zu halten. Schaust auf den Zustand der Gemeinde Jesu, das, was sich dir so in deiner Wahrnehmung darbietet. Und du stellst dir die Frage, was ist eigentlich los? Warum scheint die Gemeinde, die doch auf Jesus doch gegründet ist und durch den Heiligen Geist gestärkt wird, warum scheint die Gemeinde so schwach zu sein? So vieles, was in unserer Gesellschaft geschieht, geschieht im Namen Jesus oder im Namen der Kirche, was der Bibel direkt zuwiderläuft. Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es mir immer wieder aufgefallen, wenn ich säkulare Zeitungen lese, wie ich die Kommentare von säkularen, also nicht unbedingt christlich gesinnten oder im Namen der Kirche schreibenden Journalisten lese, die kommentieren über die Äußerungen, die wir von Kirchenvertretern finden. Und diese säkularen Journalisten weisen die Kirche sozusagen darauf hin, dass sie gar nicht mehr über das redet, was eigentlich in der Kirche doch, jedenfalls von einer Außenperspektive, Thema sein sollte. Es sind oftmals säkulare Stimmen, die die Kirche dafür kritisieren, dass sie sich zu sehr damit auseinandersetzt, was eigentlich diesseitig ist, was zu politischen Programmpunkten gehört und nicht, was um Himmel und Hölle sich dreht, was um Erlösung letztlich geht. Es ist erstaunlich, das zu sehen, dass oftmals von einer Außenbeobachterperspektive es diese Stimmen gibt, die sagen, was heutzutage im Namen Kirche läuft, hat so viel mehr damit zu tun, was vielleicht politisch ist oder was auf andere Art und Weise diesseitig ist und was nicht mehr sich darum dreht, worum es eigentlich im Christentum geht. Vielleicht hast du Ähnliches beobachtet. Es gab keine Zeit in der Geschichte, in der wir mehr Zugang haben, leichteren Zugang haben zur Bibel, leichteren Zugang haben zur Botschaft, die Jesus gepredigt hat, und in der wir so viele Möglichkeiten hatten, uns davon überzeugen zu lassen, dass die Bibel und was sie sagt, einzigartig ist, wahrhaftig und zuverlässig. Wir haben viel, viel, viel mehr Ressourcen, wie unsere Glaubensgeschwister noch vor 300 Jahren hatten. Wir haben so viel mehr Licht, was in vorherigen Generationen nicht präsent war. Und doch, zur gleichen Zeit, obwohl es so leicht ist, sich ein Bild davon zu verschaffen, was die Bibel sagt, zur Bibel zu greifen oder sich davon überzeugen zu lassen, das, was das Neue Testament sagt, wirklich zuverlässig ist, zur gleichen Zeit schauen wir auf unsere Welt und wir sehen Menschen, die so übersättigt sind, weltlich übersättigt mit Dingen, die diesseitig sind oder die einfach nur dumpfes Desinteresse zeigen. Indifferenz gegenüber der Realität Gottes überhaupt und gegenüber dem, was Gottes Wort sagt. Und dann natürlich nicht zu schweigen davon, dass wir so oft öffentlich Verhöhnung sehen gegenüber dem, was die Bibel sagt, über den Menschen, über die Schöpfung des Menschen, über das Wesen des Menschen, über die Sexualität des Menschen und viele andere Dinge. Und zugleich sehen wir die Gemeinde, die den historisch-christlichen Glauben bekennt, mit der Bibel, die so klein scheint, so einflusslos. Trotz vieler treuer, gläubiger Männer und Frauen, die weiterhin beten für den Erfolg des Evangeliums und für das Wachstum von Gottes Gemeinde. Und dann schauen wir uns das alles an und denken uns, das Volk Gottes liegt am Matte da. Und wir fragen uns, wie lange noch hat Gott uns völlig aufgegeben? Ist das die endgültige Strafe und Züchtigung für unsere mangelnde Gottesfurcht oder unseren so oft kompromissbereiten Glauben? Im Psalm 80 wird dieser Eindruck dann durch ein weiteres nochmal verstärkt. Und das ist auch durch den Rückblick darauf, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das ist der zweite Punkt. Wie Gottes Volk einst noch glänzte. In Versen 9 bis 12 gebraucht der Psalmist das Gleichnis von einem Weinberg. Ihr seht es sehr leicht, er kommt hier in Gleichnissprache in Vers 9. Und er beschreibt anhand dieses Gleichnisses des Weinberges die Geschichte des Volkes Gottes. Das ist ganz leicht zu erkennen. Der Weinberg steht für Gottes Volk. Denn es beginnt in Ägypten. Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit und er hat es wie einen Weinberg kultiviert. Er hat es wachsen lassen. Und er hat dieses Volk größer und gewaltiger gemacht als alle anderen Völker drumherum. Er hat es groß werden lassen. Und was in dieser reichhaltigen Bildsprache hervordringt ist, es war von Anfang an Gottes Plan, Gottes Initiative und Gottes Macht. Was für ein Kontrast zur jetzigen Lage, die dann in Versen 13 und 14 beschrieben wird. In diesem prächtigen Weinberg sind wilde Tiere eingebrochen, die ihr Unwesen treiben. Wir leben ja in einer Region hier im Rhein-Main-Gebiet, wo wir niemals weit fahren müssen, um uns prächtige Weinberge anzuschauen. Sowohl nach Süden und Westen von hier sehen wir, und in eigentlich alle Richtungen, sehen wir wunderbare Weinberge. Und man überlegt sich jetzt mal so einen schön geordneten Weinberg, der von einer Mauer vielleicht umrandet ist und geschützt ist, der voller reicher Früchte ist und der imposanter ist als alle drumherum und hervorsticht. Und der Frucht bringt und gedeiht. Und dann bricht in diese heile Welt auf einmal ja, eine ganze Herde von Plünderern ein, die sich daran rücksichtslos bereichern, ohne Gegenwehr. Das ist vielleicht ein Schreckensszenario für diejenigen unter uns, die Gartenliebhaber sind, an sowas zu denken. Denkt mal an euer eigenes Gemüsebeet in eurem Garten, das heute noch prächtig daliegt und morgen von Wildschweinen erobert wird. Grauenhafte Idee, grauenhafte Vorstellung. Und so ähnlich ist die Lage von Gottes Volk, die hier beschrieben wird. Und deswegen gibt es nur diesen einen Wunsch in Vers 15, wo er sagt, Gott, kehre doch zurück. Kehre doch zurück. Das Wort, das hier verwendet wird, hängt zusammen mit dem Wort, das wir auch in der Bibel finden für Buße. Also, was ist Buße? Es ist ein zurückkehren, ein Umkehren. Und so sagt der Psalmist hier, kehre zurück, Gott. Handle wieder wie früher. Alles das, was du in der Vergangenheit getan hast, du bist doch weiterhin mächtig, es wieder zu tun. Du hast doch einen Bund geschlossen mit deinem Volk. Zeig uns das aufs Neue. Handle wieder, wie du es einst getan hast. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du zurückschaust auf eine Zeit in deinem Leben oder auf eine Zeit im Leben von Gottes Volk, wo Gottes Handeln so offensichtlich war. Wo es dir nicht schwer fiel zu sehen, wie Gott wunderbar wirkt. Wo Gott so, ja, offensichtlich war. Damals war es vielleicht unmissverständlich, dass Gott gegenwärtig ist, dass er in Kraft wirkt in deinem Leben, dass er Überführung bringt und dass er dich tröstet durch sein Evangelium. Aber jetzt wirkt es auf einmal beschwerlich. Auf einmal wirkt es doch eher beschwerlich. Der Glaube bringt auf einmal viel mehr Widrigkeiten. Du merkst, dass dein Glaube so viel Widerstand ausgesetzt ist und du hast so viel zu tun damit, diese Widerstände irgendwie auf Distanz zu halten. Und ehrlich gesprochen scheint dein Glaube weniger offensichtliche Wirkung zu zeigen als vielleicht in der Vergangenheit oder jetzt in anderen. Und wenn wir dann als ganze Gemeinde uns mal zurückwenden an die Vergangenheit und wir die Segen und die Früchte sehen, die Gott früher gewirkt hat oder die er jetzt in anderen Teilen dieser Welt wirkt. Wir wissen, dass Gott seine Gemeinde in Westeuropa im 21. Jahrhundert in eine glaubensprüfende Zeit gestellt hat. Das wissen wir alle. Das Erbe des biblischen Glaubens, der hier einmal mehr präsent war als sonst noch, als sonst irgendwo, scheint wie der Weinberg, in den jetzt Wildschweine hineingefunden haben, der einst reich bestückt war und jetzt abgerupft da liegt. Und die Frage ist, welche Aussicht gibt uns Gottes Wort, dass er sein Volk erneuert? Welche Hoffnung gibt es für uns, für die Gemeinde, die wir hier und heute sind, dass Gottes Angesicht uns wieder aufleuchtet, dass Menschen gerettet werden und durch das Evangelium wirklich Leben verändert werden und dass wir uns neu des Segens Gottes auch bewusst werden und dass er tiefgreifend wirkt in unserem Leben? Das soll unser nächster und letzter Punkt sein. Zeigen, wie Gottes Volk erneuert wird. In Vers 16 fügt unser Psalm seiner Bitte nochmal einen weiteren Aspekt hinzu. Er sagt dort, und beschirme, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir hast stark werden lassen. Und dann in Vers 18, deine Hand sei über den Mann deiner Rechten, über den Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen. Also, der Psalmist redet weiter über diesen Weinberg, der Gottes Volk darstellt, den Gott gepflanzt hat. Und er bittet um Gottes Schutz über diesen Weinberg. Er bittet um Gottes Schutz und Schirm. Aber jetzt unter dem Titel Sohn. Er wechselt so ein bisschen die Bildsprache hier und wechselt vom Weinberg zum Sohn, zum Menschensohn. Und wir finden im Alten Testament immer wieder, dass Israel als Gottes Sohn bezeichnet wird. Aber hier ist zusätzlich auch vom Mann zur Rechten Gottes die Rede. Und das lässt unsere Gedanken zu jemand anderem gehen, und zwar zum König. Zum König. Denn der König repräsentiert sein Volk. Lasst uns mal einen König vor Augen halten, der arm ist und erfolglos. Ein armer, erfolgloser König, der nichts wirklich zustande bringt und eigentlich immer verliert und keinen wirklichen Plan davon hat, was er macht. Dann würden wir sagen, das ist dumm für ihn, aber es ist noch viel dümmer für sein Volk. Denn der Erfolg oder der Misserfolg des Königs wird Konsequenzen haben für sein Volk, für das Volk, das er vertritt. Der König repräsentiert sein Volk. Hat also der König Erfolg? Gute Zeiten für das Volk. Aber hat der König keinen Erfolg, sieht es schlecht aus für das Volk, das er vertritt. Also mit dem im Hintergrund sehen wir dann diesen Schlüssel in Vers 19. Wenn das geschieht, wenn Gott den Mann zu seiner Rechten stärkt, wenn er ihm Erfolg gibt, so werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Also wir sehen hier, wenn auch implizit, dass Gott sein Volk belebt durch den König. Und welcher ist dieser König? Wir wissen, zur damaligen Zeit im Nordreich sah es schlecht aus. Sah schlecht aus, die Karten waren schlecht, für einen gottesfürchtigen König, der wieder kommen wird, um Gottes Volk auf erfolgreiche Weise zu sammeln und Gottes Segen zurückzubringen. Und deswegen schauen wir auf den finalen König, den das Alte Testament uns nur ankündigt und der in Jesus Christus gekommen ist. Er ist der Heldenkönig, der finale Machthaber, Gottes wahrer Sohn, der Herr Jesus Christus. Und hier finden wir einen leichten Verweis darauf, dass dieser Psalm uns für wirkliche Erneuerung, für wirkliche Erweckung zu Jesus führt. Jesus ist Gottes Mittel für wirkliche Erneuerung. Und er ist auch das Ziel wirklicher Erneuerung. Denk nochmal zurück an den Weinberg. Wir haben dieses Weinbergbild vor uns, das das Alte Testament gebraucht, als ein Bild für Gottes Volk. Aber wer sagt, dass er der wahrhaftige Wein ist? Das ist Jesus in Johannes Kapitel 15, Vers 5, sagt er, ich bin der Weinstock. Wo kommt dieses Bild her? Jesus greift genau dieses Bild auf. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Und wann sind wir richtige Reben? Nur wenn wir am Weinstock angebracht sind. Brauchen wir also Erneuerung? Die Antwort ist ja. Und hier zeigt uns dieser Psalm, sie ist nur im Verbund mit Jesus möglich. Und zweitens ist Christus auch das strahlende Angesicht von das strahlende Licht von Gottes Angesicht, das wir immer wieder in diesem Psalm finden. Wie erfüllt sich letztlich die Bitte, dass Gott sein Angesicht, das hier ja so im Fokus steht, über seinem Volk leuchten lässt? Darin, dass wir Gottes Angesicht in Jesu Angesicht sehen, dass wir Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi schauen. Und drittens ist Jesus auch der Mittler zwischen uns und Gott, durch den unser Gebet für Erneuerung überhaupt erst zu Gott hindurchdrängen kann. Vielleicht ist das das, was du heute Morgen zuallererst mitnehmen musst. Vielleicht ist es die fundamentale Wahrheit, die du zum ersten Mal an diesem Tag begreifen musst. Und wenn du nur eine Sache mitnimmst von diesem Gottesdienst heute Morgen, dann lass es diese Sache sein. Dass du dich Gott nicht unvermittelt nahen kannst. Dass dieser Gott und sein leuchtendes, sein gnädiges und sein ja, gunsthaftes Angesicht über uns nur leuchtet, wenn wir einen Mittler haben. Und dieser Mittler ist Jesus. Denn vor Gott kann keiner von uns bestehen. Gott nimmt Menschen nur an durch Jesus. Und Gott nimmt auch dich nur an durch Jesus. Bist du also im Moment getrennt von Jesus, dann kannst du sicher sein, dass du auch getrennt bist von Gott. Also wenn es nur eine Sache gibt, die du dir heute zu Herzen nimmst, dann lass es diese sein, dass wir nur Gott uns nahen können durch Jesus, durch den Mittler. Also wir sahen diese drei Dinge. Jesus ist der wahre Weinstock. Er ist das strahlende Angesicht Gottes über uns und er ist der Mittler, durch den unser Gebet überhaupt erst zu Gott hindurchdrängt. Und was bedeutet das jetzt für uns als Gemeinde? Zu Anfang dieser Predigt habe ich gesagt, die Kernbotschaft dieses Psalms lautet, Gott allein kann uns beleben. Es ist sein souveränes Werk. Und es beginnt mit seiner gnädigen Herablassung, dass er uns erneuert. Und wir sahen, dass echte Erweckung aus geistlichem Schlaf und letztlich geistlichem Tod nur durch diese Herrlichkeit des Königs, Gottes Königs, des Herrn Jesus Christus kommt. Und deswegen lasst mich schließen mit zwei ganz einfachen Anwendungen dieses Textes. Zwei ganz einfache Anwendungen. Erste Anwendung, bete mit großer Leidenschaft und noch größerer Demut. Bete mit großer Leidenschaft und noch größerer Demut. Bete, dass Gott dich lehrt zu klagen. Zu klagen über den Zustand, den du unter den Menschen in deiner Umgebung siehst, den Zustand, in dem Menschen leben, die getrennt sind von Jesus, den Zustand, in dem sie sich als Verlorene befinden, über ihre Blindheit und unsere eigene. Bete, dass Gott dich lehrt zu klagen und bete in Demut vor einem Gott, der unzweifelbar große Dinge tun kann. Also das Erste ist, bete mit großer Leidenschaft und zugleich großer Demut. Und zweitens, wenn du betest, bete durch und im Hinblick auf Jesus. Bete durch und im Hinblick auf Jesus. Wo Gott seine Gemeinde belebt, wird das Resultat immer Folgendes sein. Jesus wird groß und herrlich hervorstrahlen. Wenn Gott seine Gemeinde belebt, werden wir es daran sehen, dass Jesus groß gemacht wird. Alle Erweckungen in der Geschichte der Kirche lehren uns diese Lektion. Wir können in Christus einzigartige Zuversicht haben und das ist folgende. Gott wird seinem Sohn Erfolg geben. Der Vater wird seinem Sohn Erfolg geben. Denken wir nochmal zurück an den König, der sein Volk repräsentiert. Wird der König Erfolg haben? Wird sein Volk gesegnet werden? Zweifelst du, dass der Vater seinem Sohn den Erfolg geben wird, dem er ihn verheißen hat? Nein. Der Vater wird seinen Sohn siegreich sein lassen. Und das ist unsere Zuversicht, dass wir belebt werden können, weil Jesus Erfolg haben wird. Nicht, weil wir würdig sind, erweckt und belebt und erneuert und gerettet zu werden, sondern weil Jesus würdig ist. Und sein Sieg wurde schon besiegelt und deswegen schauen wir hoffnungsvoll zurück am Kreuz von Golgatha, wo er unsere Sünde nahm und für uns über den Tod triumphierte, wo er unsere Sünde zunichte machte und es besiegelt hat durch seine glorreiche Auferweckung, durch seine Auferstehung vom Tod. Und es ist diese Botschaft, durch die wirkliche Belebung kommen kann. In unserem Leben, in deinem Leben, im Leben unserer Gemeinde und im Leben unseres Landes. Und deswegen ist unsere Bitte, belebe uns, Herr. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir kommen zu dir und beten nur ganz simpel und in Demut, aber wir wollen es mit Leidenschaft tun, Herr, dass du uns belebst, sodass wir dich anrufen. Mögest du all jene unter uns beleben, die zum allerersten Mal geistliches Leben an diesem Morgen brauchen. Und mögest du uns alle als deine Gemeinde beleben, dass wir auferweckt werden und dass wir Jesus sehen und in ihm dein leuchtendes Angesicht über unserem Leben als dein Volk. Erwecke uns, dass wir dich anrufen. In Jesu Namen. Amen.